Schönen guten Morgen. Ich würde gerne vor der Predigt auch noch einmal beten. Ja, großer Gott, du bist unermesslich groß und thronst über diese Welt, die du geschaffen hast, die alles ausgedacht hast. Und ja, alles lobt dich, alles soll dich loben, die ganze Schöpfung und auch wir als kleiner Teil davon. Und ja, wir wollen dir ergeben sein, wollen dich suchen von ganzem Herzen, auch jetzt, wenn wir dein Wort aufschlagen. Und ja, ich bitte dich, dass du diese Worte, deine Worte sein lässt, dass du selbst es bist, der zu uns redet und dass du unsere Herzen öffnest und ausrichtest auf dich. Wir bitten um deinen besonderen Segen, um deinen Heiligen Geist, dass er kommt und uns erfüllt und diese Worte segnet. Amen. Ich habe zu Beginn eine Frage. Wie bist du drauf, wenn es gerade richtig gut bei dir läuft? Wie geht es dir dann? Wie bist du dann so gestimmt? Genießt du das dann einfach? Oder bist du, wenn es gerade richtig gut läuft, eher ständig in der Pachtstellung, wann dann wieder was Schlechtes passiert? Merkst du es gar nicht, wenn gerade eigentlich alles gut bei dir ist? Oder läuft es bei dir quasi nie wirklich gut? Wie ist das bei dir? Und egal, wo du dich da einordnest, ich hoffe, dass du heute was mitnehmen kannst, wie du richtig damit umgehen kannst, wenn es gerade gut läuft bei dir. Und auch, wie du richtig damit umgehen kannst, wenn es dann nicht mehr gut läuft, wenn dann Hindernisse da sind. Und so soll es heute Morgen um Hindernisse gehen, um Hindernisse, wenn es gerade gut läuft. Aber es soll auch darum gehen, wenn es gerade einfach gut läuft, auch darum soll es heute gehen. Und wir schauen uns diese Sachen bei Jakob an und gucken dann, was das auch für uns bedeutet. Weil dazu hat Gott diese Sachen aufschreiben lassen, hat sie passieren lassen im Leben der Erzväter, dass wir auch daraus lernen, dass wir ihn kennenlernen, sein Handeln verstehen und dass wir auch uns besser kennenlernen können. Kurz nochmal Zusammenfassung von den letzten Malen. Wir hatten bei Jakob erst, wie er seinen Vater und auch seinen Bruder betrügt, hat sie übers Ohr gehauen, hat sich das ganze Erbe gesichert. Und dann musste er weg, weil sein Bruder ihn deshalb töten wollte. Und dann musste er weg und musste 1000 Kilometer durch die Wildnis in den Norden ziehen. Es waren schwere Aussichten. Und dabei war er noch beladen mit Schuld gegen seine Familie und vor allem mit Schuld gegen Gott. Was konnte er noch von Gott Gutes erhoffen? Aber auf der Reise dorthin passiert dann das Unglaubliche. Gott begegnet ihm. Gott zeigt ihm, ich bin gnädig mit dir und ich segne dich. Er versichert ihm, verspricht ihm seinen Segen und sichert ihm zu, ich werde mit dir gegenwärtig sein und ich werde dich führen. Und dann ist Jakob immer noch unterwegs auf dieser Reise und da lesen wir heute weiter in 1. Mose 29. Und da werden wir jetzt gleich erstmal sehen, wie es bei ihm jetzt dann richtig gut läuft. Im Leben mit Gott und auch sonst in seinem Leben, wie es gerade richtig gut läuft, wie Gott ihn führt. Das sehen wir als erstes in den ersten Versen. Gott führt Jakob. Und da heißt es, und Jakob machte sich auf. Zieht von da los, wo ihm Gott begegnet war. Jakob machte sich auf und ging in das Land der Söhne des Ostens. Und er sah und siehe, da war ein Brunnen auf dem Feld. Also er ist da schon in dieser Gegend, sieht da einen Brunnen und siehe, 3 Schafherden lagerten dort an dem Brunnen. Denn aus diesem Brunnen drängte man die Herden. Und der Stein auf der Öffnung des Brunnens war groß. Und waren alle Herden dort versammelt, dann wälzte man den Stein von der Öffnung des Brunnens und drängte die Schafe. Dann brachte man den Stein wieder auf die Öffnung des Brunnens an seine Stelle. Und Jakob sagte zu ihnen, meine Brüder, woher seid ihr? Und sie sagten, wir sind von Haran. Ah, da klingelt's schon bei Jakob. Da sagte Jakob zu ihnen, kennt ihr Laban, den Sohn Nahors? Sie sagten, wir kennen ihn. Und Jakob sagte zu ihnen, geht es ihm gut? Sie sagten, ja, es geht ihm gut. Doch siehe, da kommt seine Tochter Rahel mit den Schafen. Da sagte er, siehe, es ist noch hoch am Tag, es ist nicht Zeit, das Vieh zu sammeln. Tränkt die Schafe und geht hin, weidet sie. Sie aber sagten, wir können nicht, bis alle Herden sich versammelt haben. Dann wälzt man den Stein von der Öffnung des Brunnens und wir tränken die Schafe. Da haben sich ein bisschen ausgetauscht über die Schafe und den Brunnen. Noch redet er mit ihnen, da kam Rahel mit den Schafen, die ihrem Vater gehörten, denn sie war eine Hirtin. Und es geschah, als Jakob die Rahel sah, die Tochter Labans, des Bruders seiner Mutter, und er die Schafe Labans sah, des Bruders seiner Mutter, da trat Jakob hinzu und wälzte den Stein von der Öffnung des Brunnens und drängte die Schafe Labans, des Bruders seiner Mutter. Und Jakob küsste Rahel und erhob seine Stimme und weinte. Und Jakob berichtete Rahel, dass er ein Neffe ihres Vaters und dass er der Sohn Rebekkas sei. Da lief sie und berichtete es ihrem Vater. Und es geschah, als Laban die Nachricht von Jakob, dem Sohn seiner Schwester, hörte, da lief er ihm entgegen und umarmte ihn und küsste ihn und führte ihn in sein Haus. Und er erzählte dem Laban alle diese Dinge. Und Laban sagte zu ihm, fürwahr, du bist mein Bein und bist mein Fleisch. Und er blieb bei ihm einen Monat lang. Wo kommt Jakob her? Jakob hatte zuletzt eine schwere Zeit, allein durch die Wildnis. Zum ersten Mal war er da auf sich gestellt, das auch wegen seiner Schuld. Gott war ihm begegnet, hat ihm seinen Segen zugesagt. Jakob sieht, ja, Gott ist mir gnädig. Und Jakob gibt ihm sein Leben hin. Und dann passiert es tatsächlich. Gott führt Jakob durch die Wildnis bis in die Gegend, wo seine Verwandten wohnen. Die ersten Leute, die er da am Brunnen anspricht, ja, sie kennen seinen Onkel Laban. Und kaum einen Augenblick später kommt schon seine Tochter Rahel auch. Also wirklich schön von Gott geführt. Und da freut sich Jakob natürlich richtig doll. Und da ist es auch nicht verwunderlich, von seinem Überschwang zu lesen, hier in Vers 11. Mit lauter Stimme weint er. So erleichtert ist er. Die Emotionen brechen aus ihm heraus. Er geht zu seiner Cousine, freut sich über sie und küsst sie. Und in der damaligen Kultur war das ziemlich sicher kein romantischer Kuss auf den Mund, sondern ein Wangen- oder Stirnkuss. Eine normale Begrüßung unter Verwandten, einmal rechts, einmal links. Also nichts Romantisches. Und trotzdem, es war die erste Begegnung. Man spürt, wie es aus Jakob herausplatzt. Rahel, schön dich zu sehen. Ja, schön dich auch zu sehen. Und wer bist du? Und dann sagt er es. Und als er es dann sagt, ist auch Rahel begeistert. Sie läuft sofort los und erzählt es ihrem Papa. Und auch der ist aus dem Häuschen. Er läuft Jakob entgegen, fällt ihn um den Hals und küsst ihn. Und er sieht sofort die Ähnlichkeit. Ja, du bist einer von uns. Vers 14. Fürwahr, du bist mein Bein. Gemeint ist, du hast meine Knochen und du hast mein Fleisch. Du siehst genauso aus wie wir. Du musst der Sohn meiner Schwester sein. Und so ist es eine Begrüßung mit ganz viel Freude. Eine Begrüßung mit ganz viel Herzlichkeit. Es fühlt sich an wie ein Wiedersehen, wo sie sich nie gesehen haben. Und dann ist es vielleicht ähnlich wie manchmal bei Russlanddeutschen. Bei Russlanddeutschen kommt es manchmal vor, sie kennen sich nicht, begegnen sich zum ersten Mal. Und dann reden sie über irgendwelche Verwandtschaftsecken, mit wem sie verwandt sind und merken dann ganz schnell, ah, okay, wir sind Cousinen oder Cousins dritten oder vierten Grades oder so. So ähnlich ist das hier. Oder ist auch ähnlich, wie es mir mal in Kenia erging. Ich bin von Natur auch eher schüchtern und habe ich ein dreimonatiges Praktikum in Kenia gemacht. Und die meiste Zeit, wo ich in Kenia war, bin ich auf der Missionsstation gewesen und dort auch geblieben. Und dann gab es einmal die Situation, Ich musste alleine aus dem Zentrum Nairobis mit dem Bus zur Missionsstation fahren. Um mich herum waren nur dunkelhäutige Menschen. Auf den Straßen, im Bus, überall. Da habe ich mich tatsächlich sehr unwohl und sehr fremd gefühlt. Mitten in einer Großstadt, in einem Land, das ich nicht kenne, weder die Gepflogenheiten noch die Menschen, wie sie ticken und wie sie reden. Dazu kam die Ungewissheit. Schaffe ich es, die richtige Station zu erkennen und dann auch auszusteigen rechtzeitig? Und wie wird dann noch der Weg von der Bushaltestelle zur Missionsstation mit meinem dicken Koffer, 2 Kilometer die Straße lang laufen, wo sonst auch wirklich nur Dunkelhäutige unterwegs sind? Und dann kam die Bushaltestelle. Ich habe meinen Koffer genommen, rechtzeitig, bin ausgestiegen und plötzlich sehe ich zwischen den Menschen Georg Jäger, meinen Betreuer. Da habe ich mich so gefreut. Ich war richtig erleichtert, ihn da stehen zu sehen. Mich abgeholt. Endlich war jemand wieder da, den ich kannte. Endlich wieder eine Umgebung, die mir vertraut war. Was hier bei Jakob passiert, Jakob war wahrscheinlich noch viel erleichterter und hat sich noch viel mehr gefreut. Weil er war tagelang unterwegs. Und er war wirklich in Gefahren ausgesetzt. Aber Gott führt ihn. Er führt ihn zu seinen Verwandten. Er lässt ihn da gut und heil ankommen. Und was da berichtet wird, von diesem Ankommen, von dieser Begegnung und auch wie es berichtet wird, das hat ganz viele Parallelen zu dem, wie auch Abraham für Isaak eine Frau hat suchen lassen. Also 5 Kapitel vorher, da war Eliezer, Abrahams Knecht, auch genau hierher unterwegs. Und auch er geht da mit Gott durch. Auch Eliezer kommt an einem Brunnen an. Und auch er begegnet ganz schnell einer Frau aus dieser Familie, aus der Familie Nahors, Abrahams Bruder. Und auch bei dieser Reise Eliezers freuen sich alle Beteiligten sehr über die Begegnungen und wie Gott das führt. Und so werden wir hier daran erinnert, wie Gott damals geführt hat. Und werden daran erinnert und sehen, wie Gott hier führt. Und das, nachdem Jakob so eine schwere Zeit durchgemacht hat. Nachdem er nicht damit rechnen konnte, dass Gott ihm nochmal so viel Gutes tut. Vorher war es für ihn eine Reise ins Ungewisse, der Wildnis. Lerne daraus, nicht immer muss eine Reise ins Ungewisse schlecht sein. Manchmal will Gott gerade durch so etwas führen. Und klar, Jakob wusste, was sein Ziel ist. Er wusste, wonach er Ausschau halten musste. Er wusste, wann er angekommen ist. Wir wissen oft nicht so klar oder nicht so konkret, wohin Gott uns führen möchte, wann wir irgendwie angekommen sind. Bei uns ist manchmal irgendwie auch das Ziel ungewiss. Aber ihr Lieben, selbst bei Jakob war es nur eine Etappe auf der Reise, die Gott mit ihm vorhatte. Ist bei dir die Führung Gottes gerade ungewiss? Weißt du gerade nicht, was er aktuell mit dir vorhat oder was er mit dir vorhaben könnte in der nächsten Zeit, in der Zukunft? Schau die Sachen, nach denen wir immer Ausschau halten können und in die Gott uns führen möchte, sind unter anderem folgende. Er möchte uns immer zu mehr Klarheit darüber führen, wer wir sind, über unsere Identität. Vor allem, dass wir uns klar darüber werden, wer wir in seinen Augen sind, wer wir in Christus sind. Dahin möchte Gott uns führen. Außerdem möchte Gott uns in Beziehungen führen. Beziehungen, in denen wir Segen für andere sein dürfen und Beziehungen, in denen auch wir Segen empfangen dürfen. Gott möchte uns in Beziehungen führen. Und er möchte uns auch in Tätigkeiten, Dienste und Aufgaben führen, die wir tun dürfen. Oder anhand denen wir lernen dürfen, einen gesunden Lebensrhythmus zu führen. Also wenn du gerade ungewiss bist über die Führung Gottes in deinem Leben, dann sei offen, dass Gott dich in diesen Dingen führt. Deine Identität in Christus, deine Beziehungen, in denen Segen vermittelt wird und gesunde Tätigkeit. Und auch wenn in solchen Sachen mal eine längere Durststrecke da ist, was passiert, wo Ungewissheit da ist in diesen Dingen, wo du zum Beispiel trotz mehrerer Versuche einfach keine Beziehung, guten Beziehungen aufbauen konntest. Auch da gilt, Gott wird dich nicht verlassen. Sei weiter offen für ihn und für seine Führung. Und ja, angekommen sein, das werden wir erst in der Ewigkeit. Alles, wo wir jetzt schon Gottes Führung erleben, auch das ist immer nur eine vorläufige Führung. Alles, wo er uns jetzt schon Gutes erleben lässt, gute Beziehungen, erfüllte Arbeit, Klarheit darüber, wer wir sind, all das ist nur ein kleiner Teil seines Plans, der erst ganz am Ende vollendet sein wird und der auch erst dann vollkommen aufgehen wird. Gott führt uns bis in die Ewigkeit. Das ist das große Ziel. Bis dahin vertraue dich ihm immer wieder an und harre auf ihn, dann wenn Ungewissheit da ist. Jakob war auch noch lange nicht wirklich angekommen. Aber hier kann er erstmal durchschnaufen. Er erlebt Gottes Führung zu seinen Verwandten. Und dann unter der Führung Gottes wird es für ihn noch besser. Er verliebt sich in Rahel. Und er bekommt die Möglichkeit, sie zu heiraten. Und das sind die nächsten Verse, ab Vers 15. Da heißt es, er ist jetzt da angekommen, war einen Monat da und dann Laban sagte zu Jakob, solltest du, weil du mein Neffe bist, mir umsonst dienen? Sag mir, was soll dein Lohn sein? Laban aber hatte zwei Töchter. Der Name der Älteren war Lea und der Name der Jüngeren Rahel. Leas Augen waren matt. Rahel aber war schön von Gestalt und schön von Aussehen. Und Jakob liebte Rahel. So sagte er, auf das Angebot von Laban, ihm was zu geben für seine Arbeit, sagte er, ich will dir 7 Jahre für deine jüngere Tochter Rahel dienen. Da sagte Laban, besser ich gebe sie dir, als dass ich sie einem anderen Mann gebe. Bleibe bei mir. So diente Jakob für Rahel 7 Jahre. Und sie waren in seinen Augen wie einige wenige Tage, weil er sie liebte. Sind die 7 Jahre um, heißt es in Vers 21, und Jakob sagte zu Laban, gib mir nun meine Frau, denn meine Tage sind erfüllt, dass ich zu ihr eingehe. Da versammelte Laban alle Männer des Ortes und veranstaltete ein Mahl, ein Hochzeitsmahl. Jetzt wird geheiratet. Und dann sehen wir in diesen Versen, dass Laban weiß um Jakobs Wert als Arbeiter und er achtet auch die Familienbande. Du sollst nicht einfach so für mich arbeiten. Was kann ich dir denn dafür geben? Und so kommt Jakob eben auf diese Idee, seine Arbeitskraft als Brautpreis anzubieten. Also er hat nichts, damit er um Rahel werben kann. Es war völlig normal, dass die Familie des Bräutigams einen gewissen Preis für die Braut zahlen muss. Zum Beispiel 10 Kamele oder 10 Ziegen. Aber Jakob hat ja nichts, außer seine Arbeitskraft. Und wenn der Onkel einem schon anbietet, seine Arbeit zu entlohnen, dann ist das doch ein gutes Geschäft. 7 Jahre arbeite ich für dich und du gibst mir deine wunderschöne Tochter. Abgemacht, der Deal steht. Beide sehen in dem jeweils anderen einen guten Handelspartner und ein treues Familienmitglied. Und so wuchs die Freude von Jakob weiter. So macht ihm die Arbeit erst richtig Spaß, mit so einer Aussicht, diese Frau heiraten zu dürfen. Da vergeht die Zeit wie im Flug. Also alles sehr romantisch. Und so, als wäre es von Gott vorgezeichnet. Beim Brunnen getroffen, Gottes Führung erlebt, kann es wirklich Liebe sein. Romantisch bis zum Gehtnichtmehr. 7 Jahre sind für ihn wie nichts. Sie waren in seinen Augen wie ein paar wenige Tage, wie es in Vers 20 heißt. Und die Begründung, weil er sie liebte. Einfach schön. Und dann ist es irgendwann soweit. Die kurzen 7 Jahre sind vorbei. Jakob und Rahel dürfen heiraten. Jakob muss seinen Schwiegervater in Spe nur noch mal dran erinnern. Komisch, dass er es vergessen hatte. Ist dem Jakob aber kein Warnzeichen, er weiß ja, woran er bei seinem Onkel ist. Und dann kommt es zur Hochzeit. Laban lädt alle Freunde und Bekannten ein. Er organisiert ein schönes, würdiges Hochzeitsfest. Und damals war das anders als heute. Heute ist ja erst der eigentliche Eheschluss, die Trauung beim Standesamt, also dann nochmal vor Gott im Gottesdienst, und erst danach wird gefeiert. Damals war das andersrum. Man feierte eh mehrere Tage und der eigentliche Eheschluss, wo die Ehe erst offiziell und gültig war, das war erst dann, wenn der Bräutigam seine Braut zu sich nach Hause holt. Die sogenannte Heimführung. Also wenn die Braut zum ersten Mal mit zu dem Bräutigam geht, dann gehört die Braut nicht mehr zum Haus ihrer Eltern, sondern gehört sie jetzt zu ihrem Mann. Der Mann führt die Braut zu sich nach Hause. Das ist der eigentliche Eheschluss. Erst ab da ist die Ehe offiziell. Und das sollte eben erst in der Nacht passieren, nachdem tagsüber schon ordentlich gefeiert wurde. Darauf hat Jakob hingearbeitet. Darauf hat er sich so gefreut. Die Zeit war für ihn eine echte Zeit des Segens. Er wurde gut aufgenommen, hat erlebt, wie Gott ihn behütet, ihn führt, ihn segnet. Er war glücklich, verliebt. Was für ein Segen, wenn es einem so gut gehen darf und das alles mit Gott an Bord, unter seiner Führung. Das ist wirklich ein Geschenk. Und das ist es wirklich. Es ist ein Geschenk, gute Zeiten erleben zu dürfen, erfüllt zu sein, zu erleben, wie Dinge klappen. Es ist ein Geschenk, gute Beziehungen zu haben, glücklich zu sein. Das ist wirklich alles ein Geschenk. Das alles hat einen Wert. Und man darf das auch einfach genießen, wenn das so ist, und Gott dafür danken. Es ist, wie der Prediger sagt, Prediger 5, Vers 17, siehe, was ich als gut, was ich als schön erkannt habe, dass einer isst und trinkt und Gutes sieht bei all seiner Mühe. Auch jeder Mensch, dem Gott Reichtum und Güter gegeben hat und den er ermächtigt hat, davon zu genießen und seinen Teil zu nehmen und sich bei seiner Mühe zu freuen, das ist eine Gabe Gottes. Es ist ein Geschenk, wenn es einem in vielen Bereichen gut gehen darf. Erlebst du solche Zeiten? Wenn ja, du kannst dich freuen. Es ist nicht immer nur alles schlecht im Leben, auch nicht im Glaubensleben. Schau, was Gott uns an Gutem gegeben hat. Wir leben in so einem reichen Land. Wir arbeiten nicht für einen reichen Onkel oder für einen despotischen Herrn. Das meiste, was wir erwirtschaften, kommt uns zugute. Und wir können mit unserer Arbeit größtenteils uns selbst versorgen und sogar so viel erwirtschaften, dass wir noch andere damit unterstützen können. Wir leben in einer wunderschönen Kleinstadt. Ruhig, aber trotzdem mit allem, was man braucht. Und das in einer wunderbaren Gegend, im Sommer meist nicht zu heiß und auch die Winter sind mild. Viele von uns können Urlaub machen, verreisen, einfach mal die Seele baumeln lassen. Das ist wirklich Segen Gottes. Wunderbare Geschenke, die er uns aus unerklärlichen Gründen macht. Und auch danach müssen wir manchmal Ausschau halten. Uns vor Augen führen, was gerade alles gut ist in unserem Leben. Und danach Gott dafür danken. Wir versuchen unseren Kindern beizubringen, sich zu bedanken, wenn sie ein Geschenk bekommen. Müssen wir es vielleicht auch manchmal selber nochmal lernen? Weniger meckern, zufriedener sein. Dankbar auch manchmal für die kleinen Dinge, die aber auch einfach nicht selbstverständlich sind. Warmes, fließendes Wasser, ein Zuhause, ein Dach über dem Kopf, Ärzte, Apotheken oder auch sowas wie die Müllabfuhr. Ihr holt den ganzen Müll ab, den wir produzieren. Wir haben genug zu essen, ohne dass wir uns dafür genug anstrengen müssen. Wir haben Mitmenschen, mit denen wir nicht ständig um Hab und Gut oder Leib und Leben kämpfen müssen. Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, sehr gut vor Augen zu haben, was wir alles an Gutem haben. Und wir müssen lernen, auch in diesen Zeiten, wo es uns so gut geht, zuallererst nach Gott zu fragen. Und wir müssen und dürfen nicht vergessen, dass er uns diese Sachen unverdienterweise schenkt. Und wir müssen auch wissen, dass auch wenn er es wieder anders führt, es nicht heißt, dass er weg ist. Und dann müssen wir auch vorsichtig sein, dass wenn es gerade gut läuft und wenn dann aber Hindernisse kommen, dass sie uns nicht aus der Bahn werfen. Weil das geschieht bei Jakob. Er ist gut unterwegs. Er darf seine Geliebte heiraten. Und dann kommen Hindernisse. Wir sind jetzt am Abend der Hochzeitsfeier und was passiert dann? Laban nutzt Jakob aus. Schaut, was passiert, Vers 23. Wir haben gefeiert und dann geschah es am Abend. Da nahm Laban seine Tochter Lea und brachte sie zu Jakob und er ging zu ihr ein. Und Laban gab ihr, seiner Tochter Lea, seine Magd Zilpa als Magd. Und es geschah am Morgen, siehe, da ist Lea. Da sagte Jakob zu Laban, was hast du mir da angetan? Habe ich nicht für Rahel bei dir gedient? Warum hast du mich betrogen? Laban aber sagte, das tut man an unserem Ort nicht, die Jüngere vor der Erstgeborenen zu geben. Vollende die Hochzeitswoche mit dieser, dann wollen wir dir auch jene geben für den Dienst, den du bei mir noch weitere 7 Jahre dienen sollst. Und Jakob tat so und vollendete die Hochzeitswoche mit dieser. Dann gab Laban ihm seine Tochter Rahel zur Frau. Und Laban gab seiner Tochter Rahel seine Magd Bilha als ihre Magd. Da ging Jakob auch zu Rahel ein, und er liebte auch Rahel mehr als Lea. Und er diente bei ihm noch weitere 7 Jahre. Also Laban nutzt Jakob richtig aus. Er hintergeht ihn auf mieseste Weise. Bisher war alles gut zwischen den beiden. Aber jetzt merkt Jakob, wie übel Laban sein kann. Laban nutzt es aus, dass Jakob so in Rahel verliebt ist. Er lässt ihn 7 Jahre für ihn arbeiten, dann gibt er ihm seine andere Tochter und lässt ihn für Rahel nochmal 7 Jahre arbeiten. Dazu schiebt er ihm diese Begründung hinterher, das macht man bei uns halt so, erst die Ältere zu verheiraten und dann die Jüngere. So nach dem Motto, ja, das hättest du ja wissen können. Abgesprochen war was anderes und das war allen klar. Und vielleicht kam Laban auch erst mit der Zeit der Gedanke, das so zu machen, weil sich vielleicht für Lea einfach niemand fand, der sie heiraten wollte. Und da bot sich jetzt ihm die Möglichkeit, dem Jakob die Lea unterzuschieben. Da ist seine Tochter dann gut versorgt, da ist sie gut aufgehoben. Und dass ein Mann mehrere Frauen hatte, das war damals nicht unbedingt unüblich, zumindest bei denen, die sich's leisten konnten, nicht. Als Leser fragen wir uns natürlich, wie das sein kann, auch im Volke Gottes. Das gibt es ja auch später noch bei König David und bei Salomo. Und vor allem kann man es sehr merkwürdig finden, dass Gott im Alten Testament nie sagt, dass das an sich schlecht ist, wenn einer mehr als eine Frau hat. Also warum verurteilt Gott nirgendwo explizit Polygamie, also Mehrfachehe? Auch hier nicht. Was die biblischen Texte aber alle machen, und damit wird es dann letztlich doch bewertet, was die biblischen Texte alle machen, ist Folgendes. Überall ergeben sich schlechte Dinge daraus. Es gibt mehr Streit in den Familien, es gibt Neid und Enttäuschung, Uneinigkeit zwischen den Kindern. Und im Fall von Salomo wendet er sich sogar ganz ab von Gott, weil er so viele Frauen hat. Also wo ein Mann mehrere Frauen hat, beschreibt die Bibel immer schlechte Folgen. Das zeigt, Gott hat nie gewollt, dass Männer mehrere Frauen haben. Sein Plan war von Anfang an die Einehe, ein Mann und eine Frau. Das wird im Schöpfungsbericht schon deutlich und so richtig klar wird es dann im Neuen Testament. Warum wir diese Fälle von Mehrfachehen aber trotzdem so in der Bibel haben? Weil all das kulturelle Beschreibungen sind, wie es damals eben war, was die Menschen daraus gemacht haben, ungeschönt und offen. Und Gott muss sich nicht komplett von den Menschen zurückziehen, damit klar wird, dass er es trotzdem verurteilt. Er handelt trotzdem mit diesen Menschen, arbeitet in diesen kulturellen, sündigen Gegebenheiten. in denen sich die gefallene Menschheit befindet. Und im Fall hier bei Jakob, Gott wird sogar genau daraus nachher das Volk Israel entstehen lassen. 12 Söhne, 12 Stämme, das Volk Gottes von 4 Frauen. Und ja, daraus erwachsen Schwierigkeiten. Schwierigkeiten, die Gott nicht gewollt hat. Aber Gott lässt es zu. Und er gebraucht es. In unserem Text heute, da war es für Jakob erstmal ein Riesenschock. Er wacht morgens auf und siehe, es war Lea. Er hatte Rahel gewollt. Er hatte doch 7 Jahre für Rahel gearbeitet. In einer Nacht, nach einer langen Hochzeitsfeier, nach 7 Jahren Arbeit, betrügt Laban ihn aufs Übelste. Lässt ihn einfach eine Frau heiraten, die er nie gewollt hat. Und rückgängig machen ging nicht. Das war quasi der Gang zum Standesamt. Die Heimführung der Frau. Jakob hatte sie zu sich genommen, hatte sie in der Dunkelheit oder nach der langen Feier vielleicht irgendwie gar nicht erkannt. Aber das war jetzt fest, dass Lea seine Frau ist. Da hat ihn sein Onkel wirklich übers Ohr gehauen. Damit muss er jetzt leben, für den Rest seines Lebens. Und nochmal 7 Jahre für seine geliebte Rahel arbeiten. Und wir erinnern uns, wo Jakob herkommt. Er hatte seinen Bruder und seinen Vater betrogen, sie angelogen, sie ausgenutzt. Da hatte er sie übers Ohr gehauen. Und auch da war es so, da hatte das Auswirkungen für den Rest ihres Lebens. Er hat ihnen nachhaltig geschadet. Jetzt wendet sich das Blatt. Jetzt wird er betrogen. Jetzt erfährt er, wie brutal es ist, so betrogen zu werden und Sachen nicht mehr rückgängig machen zu können. Es lief so gut, die letzten 7 Jahre waren so schön und mit einem Mal widerfährt ihm so eine Gemeinheit. Da ist einer, der ihm das Gute nicht gönnt. Da ist einer, der sein Verlangen nach Rahel ausnutzt und daraus einfach nur Kapital schlägt. Und so ist das hier auch für uns eine Warnung. Wenn es gut läuft, wenn wir mit Gott unterwegs sind, dann werden die Herausforderungen von Zeit zu Zeit kommen. Es gibt Mächte in dieser Welt, die sind ganz ähnlich wie Laban. Die gönnen uns das Gute nicht. Die wollen Kapital schlagen aus unserem Leben, Kapital schlagen aus unserem Verlangen. Es gibt Mächte in dieser Welt, die wollen uns durch an sich gute Dinge, wollen sie uns abbringen von dem wahren Weg des Glaubens. Und da sind Mächte, die lassen sich nicht darauf reduzieren, dass da irgendwelche Menschen uns ausnutzen oder dass das System so schlecht ist. Nein, es gibt geistliche Mächte in dieser Welt, die in diesen Sachen am Werk sind, die da sozusagen dahinter stehen. Jemand hat mal gesagt, bei uns in der aufgeklärten und reichen westlichen Gesellschaft, da muss Satan uns gar nicht mit Dämonen oder Besessenheit fangen. Satan hat längst so viele Menschen durch den Materialismus gefangen, durch den Wohlstand, durch Geld gefangen. Satan stört es nicht, ob einer nur für mehr Wohlstand lebt oder aber sich vor Geistern fürchtet. Beides hält diesen Menschen davon ab, zu Gott zu kommen. Und da gibt es noch andere Dinge, die manchmal ganz etabliert sind und die letztlich auch an sich gut sind, durch die Satan uns aber abhält, nach Gottes Willen zu leben. Wer sich das mal vor Augen halten möchte, der kann ein kleines Büchlein lesen. Ein Büchlein von C.S. Lewis. Und das hat den Titel Dienstanweisungen an einen Unterteufel. Darf ich mal fragen, wer dieses Büchlein kennt oder mal gelesen hat? Ja, doch, sind schon einige. Dienstanweisungen an einen Unterteufel. Es klingt ein bisschen seltsam, aber wenn man weiß, worum es geht, kann es echt hilfreich sein. Ist alles nur ausgedacht in diesem Buch. C.S. Lewis tut mal so, was wäre denn, wenn ein erfahrener Dämon einem Unerfahrenen erklärt, wie sie so arbeiten, um Menschen zu schaden und weg von Gott zu bringen? Also wie sehen so die Strategien des Satans aus oder wie könnten sie aussehen? Wo setzt er bei uns Menschen an, um so ein bisschen Lüge in die Wahrheit reinzumischen? Wie gesagt, ist alles nur ausgedacht. Man muss natürlich irgendwo das mit der Bibel prüfen, was da steht, beziehungsweise man darf es nicht so lesen, als wäre es bare Münze. Und ganz oft sind da eben Sachen beschrieben, wo Satan ein an sich gutes Verlangen von uns ausnutzt, um uns zu schaden, um uns letztendlich wegzubringen von Gott, um für sich daraus Kapital zu schlagen. Zum Beispiel, was kann das sein? Man macht mal ein kleines Nickerchen, mal einen Spaziergang ohne Ziel, macht einen belanglosen Zeitvertreib. Es ist alles in Maßen gut. Aber wenn man dabei daran gewöhnt ist zu denken, ich brauche das und mit dem, was ich sonst tue, verdiene ich mir das, dann wird es gefährlich, dann wird die Seele langsam schläfrig, wenn wir die Gnade Gottes dabei vergessen. Wenn wir vergessen, welchen Raum diese Sachen einnehmen dürfen. Wie gesagt, alles gute Sachen, Sachen, die schön sind, die wir genießen dürfen. Aber wir dürfen nicht denken, alles andere, was wir sonst tun, ist nur dafür da, damit wir uns das verdienen. Oder, was kann es noch sein? Wenn einer ständig über Glaubensdinge diskutiert, er über Theologie, über Religion redet, diskutiert, das liebt, aber er nie ins Gebet geht, er nie betet oder nie handelt, dann lebt er nicht so, wie er leben soll. Auch Diskussionen, auch gute, inhaltsreiche Diskussionen können eine Waffe sein, um Glauben auf Abstand zu halten. Oder was kann das noch sein? Wenn einer für eine edle Sache brennt, für eine gute Sache, für die sich lohnt, Tugenden, ehrenwerte Sachen, Einsatz für Gerechtigkeit in der Gesellschaft, wenn einer für eine edle Sache brennt, aber so, dass er andere verachtet, die nicht seiner Meinung sind, dann kann es ganz schnell passieren, dass ihm das Reich Gottes gleichbedeutend wird mit seiner Überzeugung. Und er da manche Sachen durcheinander bringt und nicht mehr genau die Prioritäten setzt, die Gott setzen möchte. Also gute Sachen können uns zum Stolpern bringen, wenn wir sie zu wichtig nehmen oder wenn wir sie verdreht gebrauchen. Das Gute ist manchmal der größte Feind des Besten. Und so müssen wir aufpassen, du und ich, dass wir nicht in unseren guten Absichten gefangen werden. Wir müssen wissen, dass mit allem Guten, was wir erleben, immer auch Gefahren einhergehen. Und ich will uns das Gute dabei nicht madig machen oder unsere Freude daran trüben. Ich glaube nicht, dass das Gute weniger gut ist, nur weil damit Gefahren einhergehen. Was wir aber einfach tun müssen und sollen, ist Folgendes. Wir müssen auch in all dem Guten Gott suchen, nach seinem Willen fragen. Manchmal auch, ob wir diese guten Sachen wirklich weiter tun sollen. Und wir müssen unser Herz an ihn hängen und nicht an die guten Sachen. Weil sonst kann es passieren, man ist gut unterwegs. Auch mit Gott gut unterwegs. Aber dann passiert es, er nimmt uns die Arbeit oder einen geliebten Menschen. Eine geplante Reise fällt aus oder ein Haus kann nicht gekauft werden. Und ganz schnell stellen wir Fragen an Gott. Wie kann das sein? Beschützt du uns nicht? Warum triffst du uns das? Gott, wo ist dein Segen? Bitte segne mich. Ich sehne mich nach deinem Segen. Und bitte versteht mich hier nicht falsch. Es ist völlig okay zu trauern und Sachen nicht einordnen zu können. Das ist völlig okay. Aber es ist falsch, wenn wir von Gott fordern, dass er keine schlechten Dinge in meinem Leben zulassen darf. Die Gründe dafür müssen wir nicht kennen, können wir nicht immer kennen. Manchmal müssen wir uns damit genügen zu wissen, der allmächtige und souveräne Gott führt. Und er ist bei mir und er hat versprochen zu segnen und hat versprochen gnädig zu sein. Was mich schützt ist und worauf es hauptsächlich ankommt, ist, dass Jesus für mich gestorben ist. Was mich schützt ist das Blut des Lammes. Was mir Halt und Sicherheit gibt und mir ewiges Glück garantiert, ist die Tatsache, dass Jesus für meine Schuld gestorben ist. Dass er mich lieb hat, dass er Beziehung mit mir will. Das ist, was allein trägt. Gott, die Beziehung zu ihm. Das Wissen um ihn und seine Gnade. Dass er da ist. Und dass er uns verheißen hat, uns nicht zu verlassen, selbst wenn die Schwierigkeiten da sind. Das hat er verheißen, da zu sein und zu führen. Und dafür sei ihm alle Ehre und aller Dank. Wir wollen ihm diesen Dank geben. Und ihm diese Ehre geben. Amen. Dann wünsche ich euch allen noch einen gesegneten Sonntag und eine gesegnete Woche und würde uns gerne noch den Segen Gottes zusprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Wir dürfen noch einmal Platz nehmen und hören ein Postludium.